Ja. Yo, Frank und Seim hier am Start, jeden Tag. Gekauft ist der Podcast, der euch alles sagt. Von Marketing-Moves bis zum verrückten Coup. Die Welt dreht sich schnell, doch wir bleiben true. Wir reden Klartext, kein Bullshit hier drin. Mit nem Lächeln im Gesicht geht die Reise erst hin. Ob Content, ob Zahlen, ob das nächste Ziel. Gekauft mit uns macht es einfach so viel Stil. Yeah!
Hallo, liebe Zuhörer, wir freuen uns riesig, dass ihr bei Gekauft, dem Omnichannel-Podcast, wieder eingeschaltet habt. Und an meiner Seite ist der unvergessliche Frank Noss.
Und natürlich an meiner Seite mein Gegenpart, mein kongenialer Co-Host und Mitveranstalter, der unnachahmliche Seim Rolf Alkan.
Frank, hallo.
Hey, wie geht's dir?
Ja, danke dir der Nachfrage. Es ist alles wunderbar. Ein bisschen heiß. Ich glaube, Deutschland schwitzt wie selten.
Ja, das ist so. Gute Zeiten für Klimaanlagenbauer, glaube ich, ne? Weil es wird, glaube ich, der kühlste Sommer sein, den wir jemals hatten, weil danach wird es nur noch heißer werden, glaube ich. Ne?
So wird es laufen. Ja.
Genau. Ja, du, wir haben ja jetzt uns lange nicht gehört. Wir haben eine geraume Zeit jetzt verziehen lassen und deshalb freue ich mich jetzt so, dass wir heute echt einen coolen Gast dabei haben, ne?
Ja, den hast du mitgebracht. Und das ist ja das Interessante. Wir fangen jetzt an, uns quasi durch die Familienebenen und die Familiengenerationen durchzuarbeiten. Du hast den Marcel Wahl mitgebracht. Willst du was zu ihm sagen und lassen wir ihn gleich dazukommen?
Ja, du, wenn wir mit den Wals weitermachen, dann haben wir echt noch die nächsten Jahre was zu tun. Das ist ein kompletter Familienclan, ne? Und was mich ganz besonders freut, wir hatten ja schon seinen Vater zu Gast im letzten Jahr, also ist jetzt, glaube ich, sogar. Und heute ist der Junior dran, den wir heute mal verhören und wirklich mal wissen wollen, wie läuft es denn in so einem Familienunternehmen. Ja, Marcel, herzlich willkommen.
Hi, grüß dich oder grüß euch beiden.
Was ich schon gut finde, du hast deinen schwäbischen Dialekt so ein bisschen runtergefahren, sonst hätte ich, glaube ich, gar keine Chance gegen euch beiden. Du, Marcel, wir kennen uns ja jetzt schon auch seit einer geraumen Zeit. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist. Modehaus Wahl, stellst du auch bitte nochmal aus deiner Perspektive vor. Ich glaube, du hast vielleicht noch eine etwas andere Perspektive als dein Vater. Würde mich freuen, mal deine Sichtweise zu hören.
Ja, sehr gerne. Also ich bin der Marcel Wahl. Ich bin, glaube ich, der jüngste Gast bisher. Ich bin 26 und bin jetzt seit 3 Jahren im heimischen Unternehmer. Habe davor ein Handelsfachwirtstudium gemacht und daheim jetzt mein Betriebswirt. Genau. Meine Themen so bei uns im Haus waren ganz aktiv das Thema Marketing über Social Media etc. einfach anzukurbeln, weil da haben wir relativ wenig gemacht. Das ist so mein Steckenpferd, das funktioniert ganz gut. Ich will einfach komplett, also mal kurz zu unserem Unternehmer zurück. Wir sind ein reines Herrenhaus mit 1000 Quadratmeter im ganz ländlichen süddeutschen Raum. Zur geografischen Einordnung zwischen Bodensee und Ulm, genau in der Mitte. Und unser Einzugsgebiet ist relativ groß. Wir haben vom Herr alles von Kopf bis Fuß. Und durch mein Einbringen und jetzt auch das von meinem Bruder, der jetzt ganz frisch dazukommt, ist, haben wir einfach den Streetwear-Bereich, also einfach das ganz junge, ganz spitze Zielgruppe mit dazugenommen, um einfach auch ein bisschen mehr anzubieten wie nur der klassische Anzug, wo der Kunde uns einfach kennt. Und meine Aufgabe ist generell einfach zu gucken, dass der Kunde bei uns alles kauft, dass er einfach, sobald er hier in der Umgebung an Mode denkt, nicht an Zalando und Co. und Bräuninger denkt, sondern einfach an Wahl. Da bekomme ich alles, da bekomme ich mein Freizeitzeug, da bekomme ich einen Anzug, wenn ich ihn brauche, wenn ich heirate, wenn ich ihn für den Beruf brauche. Das ist so gerade meine große Aufgabe, was ich gerade bewältige und das versuche ich gerade ganz viel über Social Media einfach die Leute da abzuholen.
Cool, cool. Sag mal, wir haben ja auch so einen Brauch bei uns im Podcast. Hast du in den letzten Tagen, Wochen ein positives oder auch negatives Einkaufserlebnis, kann stationär oder auch online sein, erlebt?
Ja, also ich habe, es war vor 2 Wochen, hätte ich gesagt, ich bin nämlich nicht so der Shopper. Und ich war in Florenz auf der Pitti. Und danach gehen wir noch ein bisschen in die Stadt, weil da ist auch noch ein bisschen was geboten. Und war dann in so einem kleinen Store, die vertreibe, sage ich mal, ein bisschen hochwertige Kleidung und da habe ich so ein bisschen Fimmel dafür und bin da rein und wurde überraschend positiv gut beraten. Auf Englisch mit Hände und Füße, weil die Italiener sind da nicht so englisch bewandert. Aber ich war echt positiv überrascht, wie viel Zeit sie sich genommen hat. Und dann fand ich das Krasse für das, dass es so ein Konzern war. Ich habe danach eine SMS bekommen, personalisiert von der Verkäuferin, dass sie sich gefreut hat über den tollen Einkauf mit mir und dass sie sich freut, wenn ich wiederkomme. Und da dachte ich mir so, okay, wenn das so die Big Player können von der Modebranche, dann muss das jetzt wirklich so die Zukunft sein, weil das hat mich sehr, sehr positiv überrascht.
Cool. Sehr, sehr
Marcel,
gut.
aber kurze Zwischenfrage. Die Einkäufer, die Verkäuferin hat dir die SMS geschrieben, die wollte aber nicht noch zum Dinner mit dir abends, oder?
Nee, das ist nicht. Aber ich weiß, dass es war, weil sie hatte ein Namensschild dran und dann stand auch ihr personalisierter Name dran. Also
Passt.
war echt ein cooles Erlebnis.
Schön.
Okay. Cool. Du, jetzt legen wir mal los in dem eigentlichen Thema. Und jetzt wollen wir natürlich nicht über deinen Vater sprechen, sondern über dich. Und so, weil ist ja ein Generationenthema auch bei euch. Was mich mal interessieren würde, Marcel, bist du eigentlich freiwillig im Handel gelandet oder war der Handel durch deine Familie einfach immer Teil deines Lebens?
Also ich sag mal so, es war bei mir immer ein ganz großes Thema. Ich habe sozusagen das Lauf und Sprecher im Geschäft meine Eltern lernen müssen, können, dürfen. Dadurch, dass mein Opa das Geschäft angefangen hat und meine Eltern immer eingespannt waren, war ich automatisch immer dabei. Wir wohnen da unmittelbar am Geschäft dran. Aber es war immer meine freie Entscheidung, was ich machen will, was ich machen kann. Ich habe auch ganz viel durch unser Schulsystem bei uns im Ort Praktikas gemacht. Wir mussten mal soziale Praktikas, wir mussten den Handwerk gehen. Ich habe relativ viel durchprobieren dürfen und können, aber ich habe immer den Spaß und den Bezug zur Mode gesehen und habe gesagt, das ist eigentlich das, was ich machen will und jetzt hier gelandet bin.
Das klingt ja auch sehr romantisch, wenn man so ein bisschen da drauf guckt, ne? Vater und Sohn zusammen. Das ist wie beim Angelausflug, glaube ich, so stellen sich es viele vor. Jetzt macht ihr da ja wirklich toughes Business. Wie frei bist du in deinen Entscheidungen? Wie stimmt ihr euch ab? Also, jetzt habe ich einen jungen Sohn, ich stelle mir das eben so vor. Und ich als Vater, wie schafft ihr es da, reibungslos zusammenzuarbeiten, ohne dass man es romantisiert?
Also ganz reibungslos funktioniert das Ganze, glaube ich, nicht. Das muss man so ehrlich sein. Ich und mein Dad sind beide Menschen mit viel Idee. Das habe ich von ihm. Wir wollen viel umsetzen, wir wollen viel machen. Wir sind auch beide ein bisschen Dickköpfe. Und ich sage mal, wenn man sich einfach da sachlich miteinander spricht, manchmal fällt auch ein rauer Ton. Aber das, glaube ich, das gehört dazu. Ich sage mal, wir haben uns das ganz relativ, am Anfang war es ein bisschen chaotischer. Wir haben es einen echt guten Weg gefunden. Wir haben jetzt da so einen Managementkreis, wo jeder seine Aufgabe hat. Und da ist meine Mutter noch dabei und jeder ist in seiner Sparte sozusagen der Herr und darf da ein bisschen, ich sag mal, das ganze Gestalten verwalten. Also alles Thema Marketing habe ich volle freie Hand, kann machen, was ich will. Ich spreche bei ihm mit rein, er spricht bei mir mit rein. Er ist zwar immer noch der Oberboss. Wenn es um Budget und sowas geht, frage ich natürlich immer. Aber dadurch, dass jeder so ein bisschen seinen Freiraum hat, funktioniert das ganz gut. Und man muss einfach immer, sag ich mal, die Probleme offen miteinander ansprechen, das ausdiskutieren und dann funktioniert das. Und ich glaube, da muss, ich glaube, es ist schwierig auch für ihn am Anfang gewesen. Jetzt kommt jemand Neues dazu. Ich muss mein Baby, das ich aufgebaut habe, ein bisschen jetzt teilen mit jemand, der das anders sieht, der Dinge anders rangeht. Ist, glaube ich, für ihn auch schwer gewesen, und für mich da zum Etablierer.
Richtig cool. Wir haben uns ja auch im Vorfeld Gedanken gemacht, wie wir, ich sag mal, dieses Thema heute auch benennen. Ne? Und der berufsbekannte Kern oder die Kernaussage ist ja, der Handel braucht keine Erben, er braucht Gestalter. Was bedeutet das für dich, also dieser Ansatz?
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Hast du schon mal drüber nachgedacht, das Nischenpublikum von gekauft anzusprechen mit deiner Werbung, mit den Informationen zu deinem Produkt? Omnichannel-begeisterte Menschen hören uns gerne zu und da passt dein Produkt vielleicht perfekt dazu. Melde dich also gerne bei mir oder Frank und wir sprechen über eure Möglichkeiten, in unserem Podcast ein Teil unserer Community zu werden.
Also wenn du mich jetzt ganz klassisch so fragen würdest, dann hätte ich gesagt, also ein Erbe ist zum Beispiel jemand, es gibt bei uns so ein Sprichwort, der hat reich geerbt, hier im Schwäbischen, dann lebt er halt auf großem
Übersetz mal kurz für
Fuß.
mich, bitte.
Er hat reich geerbt, also er hat viel Geld bekommen von irgendjemand, Oma, Mutter, wie auch immer, und lebt jetzt auf großem Fuß, und lässt sich's gut gehen. Also ich glaube, das sind so typische Erben, die einfach, das wäre, wie wenn sie das Geschäft bekommen hätte, hätte einfach so weitergemacht, und hätte einfach von dem Geld, was da übrig ist oder was da ist, einfach davon nur gelebt. Und das funktioniert in dieser schnellen Zeit einfach nicht. Es ändert sich so viel, auch gerade mit dem ganzen Social Media, das ganze Digitale. Man muss immer dranbleiben, weil sobald man schläft, überholen dich die anderen. Und ich glaube, nur davon, das Erben ist das Falsche, weil dann muss man von dem Erbe zurücktreten, sage ich ganz ehrlich. Man muss es mit einer Leidenschaft machen wollen. Dann kann man das Ganze vererbt bekommen und das Erbe weiterführen. Aber nur das Erbe bekommen und davon sagen, ja, da kommt und geht das Geld, funktioniert meines Erachtens nicht.
Ja, ich finde es bei euch auch ganz spannend. Jetzt hast du auch schon was eingangs gesagt. Dein Bruder ist ja jetzt mittlerweile auch noch seit einigen Monaten mit an Bord. Und ich finde euren Ansatz sehr, sehr spannend. Ne? Also du hast es gerade schon beschrieben. Ihr nehmt den Bereich Streetwear mit drauf. Ihr wollt die jungen Leute ranholen. Und ich war ja auch schon bei euch und dein Vater hat letztes Jahr so schön gesagt, wer zu uns will, muss sich aggressiv verfahren. Und das passt schon.
Das
Und
stimmt.
ich finde den Ansatz wirklich cool, dass ihr wirklich, ich sag mal, die jungen Leute abholt und die, ich sag mal, über den kompletten Lebenslauf begleitet. Also wirklich Streetwear, Anzug, also wirklich auch, wenn man noch Hochzeit ansteht, ja, und andere Anlässe, da seid ihr, das finde ich halt total cool, dass ihr wirklich den kompletten Weg mit denen gehen könnt, ne?
Ja, aber das ist unser Ziel, das war schon immer. Also es war von meinem Opa, Uropa schon immer das Ziel. Weil sonst stirbst du hier. Also wir sind wirklich in der Prärie. Hier ist nichts. Und dann muss man sich einfach etablieren und den Leuten zeigen, okay, du kannst bei mir alles bekommen, ohne dass du irgendwo hinfahren musst oder was du bestellen musst, weil sonst stirbst du hier ganz nüchtern.
Wenn du
Cool.
jetzt in die Zukunft schaust, in die nähere und etwas weitere, was glaubst du, wie kann man den stationären Modehandel denn tatsächlich relevant halten? Also ich glaube, ein paar deiner Konzepte haben wir schon gehört, aber was macht das relevant?
Ich sage ganz klar, der Mensch und die Beratung dahinter. Weil ich sage mal, Mode gibt es überall. Ob jetzt zum Beispiel bei mir das Zeug vom Boss und Co., was ich da alles drin habe, das bekomme ich überall hinterhergeworfen. Und die Beratung ist das Ausschlaggebende. Das ist das, was auch uns ganz groß auszeichnet. Ich habe lauter qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Handwerk Beratung einfach in Perfektion beherrschen. Das ganze Thema Gastgeber, die Leute ankommen lassen. Wir haben jetzt auch heute Donnerstag. Heute gibt es jeden Donnerstag, also es gibt uns jeden Donnerstag ab 15 Uhr Aperol. Da kommen noch coole Beats mit DJ und Co. Also es ist einfach ein bisschen was los. Wir bieten den Leuten ein Erlebnis. Nicht überladen, aber einfach konzentriert. Und die genießen eine super Beratung bei uns. Egal, was sie kaufen, es gibt immer eine Beratung. Und das ist so, sage ich mal, das Wichtigste, was für den Handel ausschlaggebend ist. Und deswegen kommen die Leute zu uns, weil sie sagen, ich brauche das Produkt, ich will das Wahlerlebnis einfach haben und sage, okay, egal was ich brauche, ich komme und das passt und ich bin da erfüllt und muss nicht daheim selber probieren oder mich irgendwo in der Stadt durchwursteln in irgendeinem großen Kaufhaus und mir das Zeug selber zusammensuchen. Bei uns ist auch das Ganze ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben keine Shop-in-Shop-System, bei uns hat kein Lieferant seinen eigenen Platz, sondern bei uns ist es immer nach Sortiment strukturiert, was passt gut zueinander, wie gibt das Ganze ein rundes Outfit, wie gibt das Ganze eine runde Geschichte. Und so haben wir einfach den größeren Erfolg, weil der Kunde dann nicht durch den ganzen Laden gehetzt wird, sondern der in seinem Bereich bleiben kann und sich da umschauen kann und die Verkäuferin oder Verkäufer das auch ganz einfach hat.
Wir haben uns ja gestern auch schon in Heilbronn getroffen, wir beiden. Und haben wir auch sehr spannende andere Konzepte und Ideen im Rahmen der Retail Innovation Days gehört. Und da haben wir beiden ja auch nochmal über das Thema Preis diskutiert, fand ich ganz spannend, weil wir ja doch jemanden gesehen haben, der gerade digitale Preisetiketten eingeführt hat. Da haben wir beiden kontrovers zu diskutiert. Wie geht ihr mit dem Thema Preis überhaupt um?
Also, ich sage mal so: Wir sind generell vom Preissegment, auch für die ganzen Zuhörer zum Einpendeln. Wir sind nicht sonderlich hochpreisig, also wir haben keine Luxusbrands, keine Designermarken. Wir sind so ein gutes Mittelfeld. Also, wir haben Marken von, sagen wir mal, günstigste Jack and Jones bis hoch zu Polo, Ralph Lauren, Boss, Lacoste, so, das ist so die oberste Grenze. Generell haben wir es jetzt auch so gemacht: Wir haben die Preisumstellung bei uns gemacht. Wir haben komplett glatte Preise, also gibt es keine 99 oder 95. Also der Preis ist bei unseren Kunden, glaube ich, jetzt mal nicht unbedingt relevant, weil sie sagen, sie genießen eine ehrliche Beratung, was denen ganz, ganz viel wert ist. Und wir arbeiten mit so einem Bonussystem, wo man einfach dem Kunde dann wieder was zugutekommen lässt, der einfach bei uns einkauft. Von dem her, ich sag mal so, der Preis ist nicht unbedingt entscheidend, wenn er sagt, okay, er bekommt eine angemessene Qualität. Und das ist, sag ich mal, unser großer Vorteil. Also auch Reduzierungen haben wir nicht so krass bei uns im Geschäft. Das kommt aber beim Kunde jetzt nicht so krass an. Das sucht er bei uns auch nicht unbedingt. Also ich habe da mal so ein nettes Experiment. Ich bin von einem größeren Möbelhaus, Modehaus kommen. Und da gab es immer krasse Rundständer mit Reduzierung. Da habe ich gesagt, verkaufst du Sonntag zum Date, jetzt machen wir einen Rundständer mit Sommersache. Und ich sagte eins, wenn wir heute Abend um 18 Uhr den Laden schließen, ist der Rundständer leer. So war es früher, wo ich gelernt habe. Und dann habe ich gesagt, probier es aus. Es waren vielleicht 15 oder 20 Teile, die davon runtergegangen sind, aber es war wahrscheinlich auf dem Rundständer 100 Teile drauf. Das hat der Kunde nicht interessiert. Der Kunde kommt zu uns, der will sich informieren, der will Mode kaufen und nicht unbedingt reduziert und vom Preis her. Wir dürfen jetzt aber auch keine Spinnerpreise machen oder überzogene Preise, weil einfach der normale UVP beibehalten, der wird ja schon von der Branche so mehr oder weniger vorgegeben ein bisschen. Der Kunde kennt die Preise und da einfach weitermachen und durch die ehrliche Beratung ist das für den Kunde auch komplett okay? Das ist wie wenn ich irgendwo hin zum Essen gehe, zahle ich auch den Preis und habe anständige Qualität. Und wenn ich wo gut essen will, zahle ich ein bisschen mehr. Und wenn ich weniger zahle, will, dann gehe ich halt irgendwo günstig hin. Aber so ist ja mit einer Mode genau gleich.
Ja, cool.
Wie ist denn das mit den jüngeren Kunden, die ihr habt? Oder jetzt kommst du als junger Mann in das Unternehmen, dein Bruder ist noch ein bisschen jüngerer. Wie nähert ihr euch diesen jüngeren Kunden an? Was ist da der Fokus? Weil ich stelle mir jetzt gerade so vor, die Generation TikTok, die sind doch informiert, die brauchen doch zum Thema Mode überhaupt keine Beratung. Also zwei Fragen in einer sozusagen. Wie kommt ihr an die jüngere Zielpublikum, an das jüngere Zielpublikum ran und wo liegt dann die Differenzierung?
Jein. Die Diskussion hatten wir gestern Abend im Auto ganz spannend, so ähnlich. Weil mir gerade ein bisschen so gut, wie kann man das Ganze revolutionieren? Weil mir hatte da gestern Abend mit einem auf diesem Innovation Day von der DHBW sehr interessantes Gespräch. Der andere sagt, ihr müsst mehr wieder in Zeitungswerbung gehen. Ich sage, die Zeitung ist ein totes Medium, gerade für die junge Zielgruppe. Weil die kommt so unzuverlässig bei uns auf dem Land und wer liest, also ich lese keine Zeitung mehr und die Generation jünger 100% nicht, gar nicht mehr. Und ich sage einfach, das ist so unser Ding, wo wir gerade ganz viel positive Rückmeldung bekommen, wo Zulauf kommt von der Streetwear-Mode. Wir unterhalten die Leute über Instagram. Wir machen Unterhaltungskontent, ziehen die Produkte an, erwähnen die nebenbei irgendwie ein bisschen, aber der große Faktor ist Unterhaltung, dass die Leute uns immer im Kopf haben. Und so ziehen wir ganz viele, sage ich mal, Leute bei uns her, die dann sagen, okay, cool, die haben ja auch andere Sachen, weil wenn die mich sehen, wie ich aussehe und nicht gestriegelt im Anzug, sondern irgendwie mit cooler Streetwear-Marke wie Prohibited, Pegador, wie auch immer, wo jeder kennt, signalisiert es ja, okay, die haben das. Und wenn ich die einmal da habe, oder die einmal auch mit Gewinnspielen ins Geschäft lockt, dann habe ich die eigentlich gewonnen, weil sie bekommen da bei uns dann die Beratung, weil sie denken, sie wissen, wie sie was kombinieren können, aber oftmals sind sie ja, ich sag mal, das, was gezeigt wird, ist relativ einfach, beziehungsweise dann vom Schnitt her wieder anders, jeder ist ja dann auch anders proportioniert. Gerade in dem Streeter-Bereich sind oft die Schnitte total unterschiedlich. Manche sind boxy, manche sind weitgeschnitten und lang. Also es muss ja dann trotzdem wieder individuell für den Kunde zugeschnitten werden. Und ich weiß es von ein paar Freunden, die bestellen da auch ab und zu online. Und die sagen, ja, wenn ich zu dir halt komme, dann weiß ich, dass du mir das Richtige rausbringst, weil das vom Schnitt zwar cool aussieht, aber nicht an mir. Und ich glaube, dass das einfach immer wieder trotzdem der Fokus bleibt, weil im Internet sieht alles toll und schön aus. Bestelle ich mir das, aber ist das dann oft gar nicht so, wie das erwartet ist. Und das kann ich einfach dann abversparen.
Cool. Ja, sehr, sehr witzig. Ich meine, das ist ja gerade auch spannend, wenn man das mal im Kontext eures Unternehmens sieht. Mehr Generationen unter einem Dach. Die Mitarbeiter müssen aber da ja auch noch mitspielen. Wie kriegt ihr das hin?
Inwiefern, dass sie es jetzt akzeptieren, dass jetzt da die junge Generation mitkommt oder dass jetzt auch die jüngere Zielgruppe zu uns ins Geschäft kommt.
Und die können auch in der Beratung dann auch mitspielen, oder trennt ihr das auch von der Beratung und von der Bedienung her auf? Wie geht ihr da vor? Oder ist das einfach so, random?
Nee, also ich sage mal so, der Fokus unserer, also ich sage mal, wir haben eher ein bisschen ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die setzen, also sie sind wirklich, meistens geht die wirklich und sage, der Süderkunde, den lassen wir mir und meinem Bruder. Viele wollen dann auch explizit zu uns, weil die uns über Instagram kennen und sagen, hey, sind die zwei auch da? Also sprich, die kommen jetzt nicht in die Berührung, aber sie können es. Also sie wissen den Style. Das Coole daran ist, die haben oft Jungs und in unserem Alter, die das auch tragen. Also sprich, die sind da schon mal in der Berührungspunkt relativ dicht dazu. Wir zeigen denen auch so ein bisschen Styles. Die sehen auch, wie wir rumlaufen. Die können es, wollen es aber nicht unbedingt primär beraten. Das ist schon unser Job. Aber finde ich auch voll in Ordnung. Also, weil ich tue mir auch ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn dann so Personen ab über 70 kommen, so, da bin ich dann vielleicht auch schon die falsche Person. Die wollen da halt unbedingt zu mir, weil die sagen, der ist zu jung, der weiß gar nicht, was sie will. Und ich finde, das ist eine gute Mischung, wo uns einfach ausmacht. Und ich meinem Bruder da auch vom Redestil vielleicht anders drangeht, und das trotzdem Erfolg hat. Also, das
Cool.
funktioniert eigentlich ganz gut und die Mädels von uns, sagen wir Mädels, wenn wir mehr Mädels haben als Jungs, sind eigentlich generell aufgeschlossen. Also gerade bei so Streetwear, das finde ich cool, die sind selber schon reingeschlupft, die haben selber schon ein paar Pieces davon. Also es ist nicht so, dass irgendwas abgespacedes, abgestoßenes ist, weil die sind alle sehr modisch informiert. Aber lasst uns eher den Vortritt, wenn da ein Kunde richtig kommt und darauf Lust hat.
Die Frage, die sich für mich noch stellt, ist: Spielt ihr dieses Thema Lokalität als einen Trumpf aus? Also ist ja eigentlich naheliegend. Oder planst du jetzt als nächste Generation den Ausbau in mehrere Standorte? Was ist deine Vision da?
Also mehrere Standorte finde ich immer schwierig, weil ich weiß gar nicht, wo ich dann hin will. Weil ich weiß nicht, ob unser Konzept so in der Stadt funktionieren würde. Deswegen würde ich den Standort hier beibehalten und nicht jetzt irgendwo keine 20 Kilometer weiter weggehen. Das bringt gar nichts, weil dann habe ich das, also dann habe ich auch die Kompetenz gar nicht, weil wir haben so ein großes Haus, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt irgendwo reingehe würde, in eine kleine Immobilie noch zusätzlich, dann müsste ich immer sagen, ja, das haben wir im Haupthaus. Und also finde ich von diesem Filialgedanke, glaube ich jetzt, dass das nichts werden würde bei uns, dass wir uns auf den Standort konzentrieren. Generell, sagen wir mal, diese Karte Lokalität oder das Lokale, ja, die spielen wir schon öfters. Also da kriegen wir einfach unsere Kunden auch her. Und mache da auch, ja, wie sagen wir, unser Instagram-Content baut sich ja ein bisschen auf, ist so ein bisschen schwäbisch, ein bisschen authentisch, was die Kunden an uns einfach schätzen, dieses, schwäbisch sagt man, räumelige, also das Heimatliche, das Wohlfühler, was die Kunden bei uns wollen. Deswegen, glaube man, das ist so dieses Persönliche, auch dieser Kontakt, die kennen uns vier alle, viele Kunden. Das schätzen sie auch, dass man einfach mal vorbeikommt, auch auf unsere Kaffeebar mal ein Espresso mit denen trinkt, einfach so dieses Persönliche. Und das erlischt dann auch durch, sagen wir mal, diesen Filialgedanken. Aber ich glaube, dass unser Standort hier in Ertingen hat noch mehr Potenzial, wo man in Zukunft angreifen will. Ich habe so ein paar Visionen, die behalte ich mal noch ein bisschen für mich, aber da wird auf jeden Fall in naher Zukunft noch ein bisschen was geschehen. Genau.
Wie lokalisiert ihr denn dann die Social Media Ansprache? Also, du hast jetzt Instagram erwähnt, macht ihr sowas wie, also, und es ist ja auch sehr persönlich, also, es ist ja nicht nur das Lokale, was du gerade gesagt hast, ne? Die kommen vorbei, wollen mit euch Kaffee trinken. Nutzt ihr so eine persönliche Bindung zum Beispiel im WhatsApp-Marketing? Macht ihr da schon was? Gibt es da Pläne dazu?
Also wir machen jetzt WhatsApp-Marketing schon seit 2 Jahren. Das ist bei uns ein ganz großes Thema, wo wir uns noch aktiv ausbauen. Wir haben davor relativ viel über Newsletter, über E-Mail gemacht. Das haben wir auch recht viele E-Mail-Adressen und bombardieren das der Kunde nicht jede Woche, aber so einmal im Monat kriegt das so ein schöner Newsletter. Das münzen wir gerade ein bisschen auf WhatsApp um. Da wird es immer stärker. Die Aktionen, Gutscheine, Bonusse, etc. Unser Best Buddy-Prinzip bei der Hochzeit funktioniert alles über WhatsApp. Wir merken, das ist brutal. Da kann man noch viel mehr Möglichkeiten rausholen. Aber der Kunde findet es auch mega, weil der wird also direkt angeschrieben. Wir haben auch, was unser größtes Ding an WhatsApp ist, wir haben ja Änderungen schneller rein im Haus. Und bei uns gehen, ich glaube, ja, im Jahr 1500 Änderungsnachrichten an die Kunden raus und die sind alle personalisiert. Und dann haben wir schon den Kontakt zum Kunde ja direkt. Und wenn er was hat, meldet er sich auch ganz, ganz viel über WhatsApp und ruft gar nicht mehr an. Was natürlich auch ein Vorteil ist, die kann man beantworten, wenn man Zeit hat und muss nicht dann unbedingt ans Telefon in der Beratung. Ich sehe ja WhatsApp so in der Zukunft bei uns mehr so als Kunden-App, weil alles in dem Chat gespeichert ist, was er bei uns hat. Wir setzen jetzt auf ein digitaler Bon. Das hatten wir schon, aber die Firma gibt es so jetzt nicht mehr, wo das gemacht hat. Da suchen wir jetzt gerade eine Alternative, dass der Kunde alles in WhatsApp drin hat, weil es gibt nichts Privateres wie eigentlich WhatsApp, weil mit wem kommuniziert man WhatsApp? Mit Family und Friends. Und ist noch persönlicher wie das ganze Instagram, das stimmt schon. Die große Masse kriegt man über Instagram, aber das Persönliche, später Individuelle funktioniert über WhatsApp.
Erzähl doch mal ganz kurz, wer ist denn bei euch eigentlich dieser Kowalski?
Also, dieser Kowalski entstanden ist, wir haben ein Maskottchen, der Koala, weil da ist das Wort Wal auch irgendwie so ein bisschen drin. Und dann haben wir uns überlegt, wir haben den Chatbot, über unseren WhatsApp-Kanal und über die Telefonanlage, der mit dem Kunde telefoniert. Und dann bin ich drauf gekommen über Kowalski, also das KI am Schluss für die KI. Und das Witzige ist dran, wer die Pinguine aus Madagaskar kennt, ist auch der Schlaukopf. Und mein Kowalski am Telefon ist der Mitarbeiter des Monats das ganze Jahr, weil den bringt niemand aus der Ruhe, der ist ganz entspannt. Und telefoniert rund um die Uhr mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kunden. Wenn man braucht, er schreibt da rund um die Uhr mit den Kunden, also von dem her Mitarbeiter des Monats und so kam das Koala, der Kowalski.
Also ein KI-Agent, der euch im Prinzip im Hintergrund auch gerade Mittagspausen etc. pp. Auch mal den Freiraum gibt, auch Pause machen zu können.
Genau, oder an unserem Dienstag, wenn wir zu haben, telefoniert er mit den Kunden oder schreibt mit denen.
Wahnsinn. Cool.
Er kennt auch unser Sortiment, also er ist langsam echt richtig schlau. Also er kennt Öffnungszeiten sowieso, aber Sortiment, man kann ihn nach Sortiments fragen, der weiß, was da ist und was nicht da ist. Der kennt Marken, also schon ein richtig schlauer Kerl.
Ja, was ich spannend finde, ihr seid ja wirklich ein mittelständisches oder kleineres Haus, aber ihr seid echt gut digitalisiert. Also es ist echt irre, was ihr euch da einfallen lasst und was ihr da schon alles nutzt. Da können sich, glaube ich, viele andere eine Scheibe von abschauen.
Danke, ja, also ich sag mal, das ist schon so ein bisschen unser Hobby, auch ein bisschen, oder das Hobby von meinem Dad. sehr viel digital, einfach, verständlich und schnell zu machen. Gerade wir haben mit viel Manpower, wir müssen uns aber mit den Großen duellieren. Und da hilft einfach viel digitalisieren, viel Prozesse vereinfachen und beschleunigen.
Jetzt hast du dir eine Zeit rausgesucht, in die Firma einzusteigen. Also, als ob man die sich selber raussuchen könnte. Gell? Also, du bist jetzt in der Zeit in die Firma eingestiegen. Es gibt leichtere Zeitpunkte vielleicht. Wir sehen, dass wir aufgrund der geopolitischen Krisen, Konsumverhalten der Bürger, der Kunden. Wie schwierig ist es und was macht dieser Druck mit dir? Das ist ja, du kennst ja quasi nichts anderes.
Ja, vielleicht gibt es auch keine bessere Zeit. Weil jetzt kann man viel ändern, viel machen und viel tun. Wenn hier eine Zeit kommt, wo alles easy going ist, bin ich vielleicht auch gar nicht zu dem Tatendrang, irgendwas zu tun. Das Ganze, was ich so betrachte, ich habe davor ein Psychologie-Abitur gemacht, was mir jetzt ganz viel zugute kommt, wo ich am Anfang gedacht habe, war doch eine dumme Entscheidung. Aber ich sag mal, die Welt war schon immer im Wandel. Es gab immer Krieg, Unruhen, Konflikte, Zeug, Wirtschaftskrisen. Aber alles, was man in der Vergangenheit auch, ich sage es immer so schön mit unserem Sommermärchen 2006, da war ich zwar noch relativ klein, aber es bleibt jeden Sommer Erinnerung als schöne Anekdote. Und man guckt immer zurück und dann ist alles schön, da wird alles Schlechte vergessen. Also ich sag mal, die Welt ist immer im Wandel. Und wenn wir, keine Ahnung, uns in 20 Jahren nochmal treffen, dann sagen wir, die Zeit war irgendwo doch auch schön. Das ist wie mit Corona. Es war zwar irgendwie Kackzeit, aber irgendwie hat es doch jeder genossen. Man konnte viel draußen sein. War im Endeffekt dann gar nicht so schlimm für manche. Und wir haben gesagt, das war eigentlich mal eine schöne Reset. Konnte viel mit der Familie machen. Deswegen sage ich, es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, aber ich finde es als Herausforderung ganz gut. Weil ich bin kein Mensch, wo nur drüber kotzt, weil kotzen ist einfacher wie machen. Man muss einfach dran sitzen, das Beste aus der ganzen Situation machen und einfach dran anpacken, weil dann sieht man den Erfolg. Und weil wenn ich bloß da sitze und jammer, wie sage ich mal, ganz viele bei uns in der Branche, die jammern nur, die überlegen sich aber nichts Neues, dann funktioniert es nicht. Und das ist eine ganz große deutsche Mentalität, die bei uns immer schon da ist. Wir jammern immer. Wir jammern jetzt mit der Regierung, wir jammern über die Nationalmannschaft, die jammern auch, aber wenn ich mit der Mentalität und Einstellung, wie die Nationalmannschaft jetzt zu erwähnen war, sage, ja, es wäre gut, wenn wir die K.O.-Runde überstehen und dann mal gucken, wie weit es geht, das ist die falsche Einstellung. Ich muss mit der Mentalität reingehen, immer, ich werde Weltmeister. So. Und wenn ich dieses Mindset schon nicht habe, dann funktioniert es auch nicht. Und deswegen bin ich immer schon gekommen und sage, also das, was mein Dad macht, ist gut, aber ich will noch besser werden. Will uns noch mehr voranbringen, will unser Ziel erreichen. Und dann funktioniert es auch. Und dann ist egal, wann ich einsteige.
Frank, erfrischende Perspektive bei dem Marcel, ja, dieser
Wahnsinn,
Tatendrang,
ne?
das
Also
spricht auch
echt, ich
was
bin auch
an.
gerade, ich meine, ich kenne Marcel, wenn man, ist ja immer ganz spannend, wenn man über den Vater dann den Sohn kennenlernt und dann fragst du dich halt, was kommt denn da jetzt? Und ich habe Marcel ja auch bewusst eingeladen, weil ich finde den Marcel immer super herzerfrischend und der hat tolle Ideen. Und weißt du, wo ich mich auch drauf freue, wenn wir im nächsten Jahr vielleicht noch den Marius dazu kriegen, auch mal mitzumachen, weil der ist noch mal eine andere Granate. Also sie sind wirklich beide super stark, aber auch sehr unterschiedlich. Und das finde ich gerade so spannend. Und ja, Simon, dieses Thema, wir haben ja viele Unternehmer, ne? Oder Unternehmerfamilien. Und das ist ja auch ein Riesenproblem grundsätzlich in unserer Welt, Nachfolge. Und
Genau.
da welche zu finden, die auch diesen Biss haben und das erfolgreich weiterführen wollen und auch sich da einbringen, finde ich halt total spannend.
Ich schaue mal gerade auf die Uhr, aber ein Punkt, den will ich unbedingt für unsere Hörer wieder rausarbeiten und mitgeben. Wir versuchen das ja immer auch so Richtung Ende dann zu schaffen. Marcel, das klingt bei euch so, als ob euch diese Integration der Nachfolgegeneration, zumindest mal im ersten Schritt mit dem ersten Sohn, ganz gut geglückt ist. Was wäre deine Empfehlung an Unternehmen, die in einer ähnlichen Struktur wie ihr aufgestellt seid? Vater, Sohn, Vater, Tochter, Mutter, Sohn, Mutter, Tochter. Was ist so das, wo du sagst, Leute, das war so ein ganz wichtiger Punkt und da müsst ihr ran, das muss gelöst werden. Kannst du das noch mal teilen für unsere Zuhörer?
Also ein ganz essentieller Punkt ist vielleicht einmal zusammensetzen, vielleicht einmal wirklich den Schritt wagen. Das wollen wir jetzt vielleicht in Zukunft auch mal einfach mal 2, 3 Tage irgendwo hinfahren, wo es ruhig ist, wo nicht das Geschäft irgendwo im Vordergrund steht, und sie einfach mal brainstormen, wohin soll der gemeinsame Weg? Vielleicht auch mal aufzeichnen, wie lang will der alte Herr noch weitermachen, bis der junge Herr weitermacht. Dass wir mal so ein grober, das haben wir nämlich auch mal, so einen Zeitstrahl mal ausbreiten, wie lang ist noch, bis mein Dad und meine Mom in Rente gehen. So, wann müssen wir fix da sein, da wir noch ein bisschen eine Übungszeit haben. Und einfach auch sich die Aufgaben teilen, weil wenn jeder an einer Suppe kocht, funktioniert es nicht. Jeder muss für ein bestimmter Part vom Gericht sein, wenn man das Beispiel weiterspinnt, zuständig sein. Und das ist, glaube ich, unser Erfolgserlebnis oder unser Erfolgsgericht bisher, dass jeder seine Aufgaben hat. Wir an einem Ziel arbeiten, an einer Vision, was wir mit dem Modehaus Wahl vorhaben. Und jeder dann seinen Part dazu beiträgt. Und dann funktioniert es super harmonisch. Weil man kann sich ja gegenseitig ein bisschen auch absprechen, das ist ja kein Ding. Aber das haben wir auch zueinander gesagt, wir machen jetzt einmal im Jahr, machen wir einmal eine Zielbesprechung zu dritt, nicht daheim, nicht im Geschäft, um uns einfach 2 Tage rauszunehmen und sagen, okay, jeder bringt seine Ideen, sein Zeug mit und wir brainstormen, wir planen das Jahr, dann nächstes Jahr 2027 zusammen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo ich einfach so den Rest mitgeben kann. Und wenn noch so ein Punkt, was ich auch so gemerkt habe, wenn jetzt jemand so überlegt, ob er das Geschäft vom Dad übernehmen soll oder dann ist auch ganz wichtig die Einstellung von den Eltern. Wenn die immer nur kotzen und sagen, boah, jetzt sind wir da wieder sonntags arbeiten, 6 Tage Woche, samstags müssen wir auch noch ran und ach, so ein Stress, dann hat der Junge ja schon gar keinen Bock dazu. Klar, es ist kein Zuckerschleck, das ist alles Arbeit, aber im Leben muss man überall arbeiten oder sollte. Und deswegen muss immer dieses Positive dran, also mein Dad und meine Mama haben immer das Positive auch beleuchtet und gesagt, hey, guck mal, es ist cool, wir dürfen aber nach Florenz auf die Messe, wir dürfen mal dahin zum Einkaufen. Also auch das Schöne an dem Job einfach sehen und nicht einfach nur mal dieses Negative belichten und sagen, ach, so ein Dreck, guck, jetzt ist der schon wieder im Urlaub und wir müssen wieder ackern. Ja, es ist manchmal hart, aber es gibt auch schöne Zeiten. So. Und das ist, glaube ich, einfach so eine Mentalitätseinstellung, ganz einfach auch.
Was ich mitnehme aus unserem Talk heute ist, der Handel braucht keine Erben, er braucht junge Menschen, die Verantwortung übernehmen und Ideen mit reinbringen.
Ja, Frank, da höre ich ja schon was raus bei dir. Wenn ich dich jetzt frage, ist diese Folge für dich gekauft? Was ist
Ja,
dann?
für sowas von gekauft sein. Aber eigentlich
Ganz
haben wir bisher noch
wunderbar.
nie irgendwie eine Folge gehabt, wo wir es nicht gekauft haben, oder?
Ja, aber ich fand es, und vor allem ein richtig interessanter Gast, Marcel, der, ich finde deine Einstellung an ganz vielen Stellen sehr erfrischend, sehr jugendlich. Und auf der anderen Seite ist das genau die Power, die man braucht, um, glaube ich, mit den Eltern erfolgreich so einen Übergang von der einen Generation zur anderen Generation hinzubekommen. Wir, Frank und ich, wünschen dir auf jeden Fall auf dem Weg weiterhin alles Gute. Bei unseren Zuhörern
Danke.
bedanken wir uns heute fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und konntet was mitnehmen, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid. Und ich freue mich tatsächlich schon aufs nächste Jahr, Frank. Da hast du ja eine Idee ausgesprochen, die sollten wir wahr machen. Wir holen uns den nächsten Wahl ins Haus und schauen mal, was wir mit dem dann besprechen können.
Genau. Ja, auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank an euch beiden, natürlich auch an und die Zuhörer. Ja, und wir freuen uns auf die nächste Folge und mal schauen, wie wir da reinholen, oder? Also,
Vielen
macht's
Dank.
gut.
Bleibt alle gesund.
Ciao.
So, wunderbar, ihr Lieben. Das war ja eine traumhafte Sache hier.
Perfekt.